Geography. Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus.
Geography Frontline.
Hallo zusammen, Frontliner. Happy New Year 2011. Frohes neues Jahr für euch alle. Hey, auch in diesem Jahr gibt es wieder Geography Frontline. Ein bisschen verschnupft und ein bisschen kratzig im Hals noch, aber egal, trotzdem gibt's heute die Episode, dann vielleicht ein bisschen mehr Bass in der Stimme. Anyway, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute, oh ja, wir machen uns ein paar warme Gedanken bei einer Reise durch Patagonien und reden über die wunderschöne Naturlandschaft des Wattenmeers. Ruben hatte doch vor Weihnachten geschrieben, dass er momentan in Argentinien ist und dort demnächst auch studieren wird. Und ich hatte dann vorgeschlagen, dass er uns mal was über seinen Studiengang zum Beispiel erzählt, bevor wir dann tiefer in diese argentinisch-geografische Fragen so reingehen und eintauchen. Und boom, hier ist sein erster Bericht. Er schreibt, hallo liebe Frontliner, Feliz 2011, Happy 2011. Ich hatte ja ein paar Audio-Files über Argentinien versprochen. Ja, genau. Und jetzt? Leider wird das mit den MP3s noch ein wenig dauern. Schade, da ich gerade im Urlaub bin, nicht schade, und erst wieder Anfang Februar bei mir zu Hause bin, um euch am PC ein paar Aufnahmen zu machen. Okay, das ist doch ein Wort. Ich bin jetzt in Patagonien und hier unten sind es manchmal einige hundert Kilometer bis zur nächsten Ortschaft. Einen guten und schnellen Internetzugang gibt es nur in großen Städten, wie zum Beispiel in Neuquén, Bariloche, San Martín, Esquel und so weiter. Und da ich mich eher außerhalb bewege, komme ich nur ab und an zu einem Internetzugang, aber immerhin. Deshalb dachte ich mir, ich könnte ja mal für Geography wenigstens ein paar Berichte per E-Mail senden. Ja, das finde ich doch großartig. Super, okay, wir sind sehr gespannt. Also, los geht's. Rubens Bericht über Argentinien und Patagonien. Argentinien ist ein Land voller Vielfalt. Hier gibt es Wüste, Steppe, tropischen Regenwald, sonnengebadeten Strand, die größten Gipfel Amerikas und noch vieles mehr. Ich glaube, da gibt's so einiges zu berichten. Wo soll ich bloß anfangen? Naja, vielleicht erstmal bei meinem Geografiestudium. Ja, super, genau. Da sind wir doch gespannt drauf. Also, wie sieht das Geografiestudium in Argentinien aus? Das beginnt für mich am 3. Februar diesen Jahres an der Universidad Nacional de Córdoba, die älteste Uni des Landes und eine der ersten auf dem Kontinent. Córdoba ist die zweitgrößte Stadt in Argentinien mit knapp 3 Millionen Einwohnern und wurde von den Jesuiten gegründet im einstigen Vizekönigreich Spaniens. Sie lag damals auf der Route Buenos Aires-Peru und heute ist sie im ersten Sinne ein Ort für Studenten aus aller Welt und natürlich auch ein Muss für Touristen. Im Dezember bis Januar ist es dort so heiß, dass man es kaum aushält, sodass die Stadt fast wie verlassen wirkt. Die meisten Menschen fahren in Urlaub und ich bin nicht die Ausnahme. Also nicht in Urlaub nach Córdoba, sondern von Córdoba weg. Also, das ist ganz spannend. Ich habe mir mal ein paar Webseiten durchgeguckt und eine Webseite mit einem Klimadiagramm von Córdoba hänge ich euch in die Shownotes. Und da ist schon heiß, also im Sommer. Vor allen Dingen, ihr wisst ja, Südhalbkugel, ne? Sommer ist also jetzt gerade. Dezember bis Februar, da liegen die Tagesdurchschnittstemperaturen wirklich bei 31 bis 32 Grad. Tagesdurchschnittstemperaturen, das ist nicht schlecht. Na gut, Ruben schreibt weiter. Also zurück zur Uni. Die Licenciatura en Geografía, Licenciatur in Geografie, ist noch ziemlich neu, also das ist der Studiengang, der Abschluss. Erst 2003 wurde diese gegründet und bisher haben nur sehr wenige ihren Abschluss gemacht. Sie ist auf den Bereich Umwelt orientiert und dauert etwa 4 Jahre. Ja, ich denke, das ist dann ungefähr so ein Diplomstudiengang bei uns, oder? Ab dem zweiten Jahr kann man die meisten Fächer frei wählen, je nach den verschiedenen Gebieten, auf welchen man sich spezialisieren möchte, zum Beispiel Geologie, Klimatologie, Urbanistik und so weiter. Die letzten 2 Jahre widmet sich der Thesis, also der Diplomarbeit. War okay. Ist also vergleichbar in etwa mit unserem alten Diplomstudiengang. Das ist ganz interessant. Und weißt du eigentlich, Ruben, inwieweit es Möglichkeiten für ein Auslandssemester dort gibt, von Deutschland aus jetzt? Das fände ich mal ganz gut zu wissen, denn ein oder andere Frontliner könnte das ja auch vielleicht mal reizen. Eine Zeit lang in Argentinien, in Córdoba zu sein, wenn das so eine klasse Stadt ist, wie du schreibst, auch für Studieren gerade sehr geeignet. Und zu dem Diplom, wenn du da das Diplom machst, gibt es nicht in Argentinien Bachelor- und Masterstudiengänge? Oder vielleicht auch schon viel länger? Oder ist das jetzt was Spezifisches, gerade von der Uni oder von dem Studiengang, dass es da eher ein Diplom gibt? Vielleicht kannst du da mal was rausfinden und nochmal kurz eine Mail schicken dazu. So, sagt er weiter. Nur noch ein wenig über meinen örtlichen Befund zur Zeit der Erstellung dieser E-Mail. Sehr nett. Ich befinde mich gerade im Haus meiner Eltern, etwa 15 Stunden mit dem Auto südlich von Córdoba in der Kleinstadt Allén in der Provinz Río Negro am Norden Patagoniens. Okay, und wenn man sich das jetzt mal anschaut auf Google Maps, dann, oh, das sieht ganz interessant, ganz nett aus. Ist auch relativ einfach zu finden. Also, Allén schreibt sich übrigens mit 2L, A-L-L-E-N. Ja? Könnt ihr mal reinschauen, Frontliner. Mal gucken, wo Ruben gerade unterwegs ist. Wenn man von Córdoba aus reist, kommt man erstmal durch die ewig lange Graslandschaft der Pampa. Die Ortschaften werden immer weniger und bald passiert das auch mit jeglicher Art von Grün. Die Steppenwüste beginnt und umso mehr man Richtung Süden fährt, desto trockener und einsamer wird es, bis man sich plötzlich, so mir nichts, dir nichts, im größten Obstanbaugebiet der Welt wiederfindet. Eine über 500 Kilometer lange und bis zu 7 Kilometer breite Oase inmitten der patagonischen Steppenwüste. Wow. Hier leben gut verteilt fast 1 Million Menschen. Es werden Äpfel, Weintrauben, Birnen, Pfirsiche und noch vieles mehr angebaut. Das meiste für den Export. In der nahegelegenen Provinz Neuquén wird Erdöl abgebaut und man kommt sich vor lauter Öltürmen fast vor wie in Arabien. Okay. Außerdem ist es eine der weltberühmtesten Ausgrabungsstätten für Dinoknochen. Ah, Dinosaurier. Ach was. Deshalb findet man auch einige Museen, in der die Riesenechsen ausgestellt werden, beziehungsweise die den Riesenechsen gewidmet sind. Und ja, Ruben, okay, wie geht's jetzt weiter für dich? Wo geht's noch hin? Er sagt, Ende der Woche geht's für mich weiter Richtung Anden nach San Martín de los Andes. Ideal für den Wintersport, aber auch um den Sommer etwas kühler zu genießen. Ah, dort ist die Landschaft nämlich wie in Kanada. Klasse. In den letzten 2 Tagen gab's auf der anderen Seite der Grenze in Chile einige Erdbeben und das haben wir natürlich auch hier gespürt. Das war ja letztes Jahr so schlimm. Also, ich glaube, das genügt für heute und du verzeihst mir, dass ich's mit den Audios noch einen Moment dauern wird. Liebe Grüße, Ruben. Ey, klasse. Vielen Dank, Ruben. Richtig klasse. Ja, Audio-Files. Schick mal später. Ist in Ordnung. Wenn du erstmal so unterwegs bist, mitten im Nirgendwo, gerade jedenfalls im digitalen Nirgendwo, kannst du gerne auch einfach E-Mails an comment@geography.de senden und ich lese das Ganze vor. Ist gar kein Ding. Als angehender Geograf, beziehungsweise Geografie-Studierender, könntest du jetzt noch einen Schritt weitergehen und deine Beschreibung wissenschaftlich untermauern. Das wirst du, denke ich, lernen und wir alle, die wir mit Geografie uns auch auseinandersetzen an der Universität, versuchen das zu üben, zu internalisieren und gebrauchen das dann mit der Zeit auch im Alltag immer stärker. Also zum Beispiel wären Daten oder noch besser Karten von der Bevölkerungsdichte des Landes interessant, wenn du sagst, das wird immer weniger dicht besiedelt oder es wohnen immer weniger Leute da, je weiter man nach Süden kommt. Wissenschaftliche Übersetzung wäre, okay, je weiter südlich, desto weniger dicht ist die Bevölkerung, also besiedelt die das Land. Ja? Desto geringer die Bevölkerungsdichte, so, um es ganz genau zu sagen. Davon gibt es bestimmt Karten. Wäre interessant, da drauf zu gucken. Wenn du eine finden solltest oder an der Hand hast, schick einfach eine E-Mail, dann poste ich das in die Shownotes, wie alle anderen interessanten Links, die ihr euch immer dann wieder auf der Episodenseite der jeweiligen Episode anschauen könnt und einfach reinklicken zum nochmal nachlesen und vertiefen. So, oder zum Beispiel Obstanbaugebiet. Ja, da gibt's bestimmt Informationen zum Exportvolumen und zum Beispiel auch dem Anteil am Bruttoinlandsprodukt von Argentinien oder die Fördermengen von Öl Würde mich auch interessieren persönlich. Wie viel Öl gibt's da überhaupt, wenn man da so viele Öltürme sieht? Und das eine ist halt, ist ganz großartig. Das ist diese lebensweltliche Beobachtung, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Und mit einer geografischen Fundierung wird das Ganze dann immer noch konkreter. Und deine Aussagen werden noch weiter bekräftigt. Also genau der richtige Ansatz. Und jetzt, auch mit angehendem Geografiestudium, wird das mit Sicherheit alles noch eine ganz andere Qualität bekommen. Also super. Ruben, weiter so. Auf jeden Fall. Also ich freue mich immer, was zu hören. Gerade aus der Ecke, es ist richtig schön geschrieben auch. Und man kann sich es gut vorstellen. Und ich kriege so richtig Lust, gerade vor allen Dingen, wenn ich so draußen unterwegs bin, auf dem Weg zur Uni oder nach Hause. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Frontliner, wenn ihr gerade auch im deutschen Winter feststeckt. Ja, so 30, 31 Grad ein bisschen oder dann nur noch 20, 25 Patagonien unterwegs sein. Gibt Schlimmeres, glaube ich. Okay. PS, schreibt Ruben dann noch. Falls du Musik aus Argentinien suchst, dann schau mal im YouTube nach unter Leon Gieco, Mercedes Sosa oder Soda Stereo. Habe ich gemacht. Und habe ich was gefunden, aber da darf man ja nichts verwenden. Ich darf ja nur Sachen nehmen, die es im Podsafe Music Network gibt. Und da habe ich die drei Namen leider nicht gefunden. Aber was anderes, was dir vielleicht auch gefällt, passt auf jeden Fall ein bisschen zu Córdoba. El Gringo, der Song Córdoba aus dem gleichnamigen Album El Gringo. The lights in the distance is the night breeze. Still believing that resistance is a might touch. And if we can see the dawn before the lights are gone, then we'll be rolling on. Through the valley of the red, I can see the shade. Shots are ringing in my head as my eyes are blue. And if we can hear the bells up in the towers chime, we made it home in time. Dark morning, long dream. Gasoline, you know it isn't right. Fires every time. Heed the warrant on the walls is a big reel. Bring him a dead or alive, but it isn't. Don't switch the plan to get back to the towers. Oh, put over. Yeah. El Gringo, Córdoba, aus dem Album El Gringo, aus dem Podsafe Music Network, findet ihr auf music.podshow.com. Wow, und damit gehen wir gleich über in die nächste Kategorie, What's That Sound? Auch diese Woche versuchen wir, uns weiter auditiv zu sensibilisieren. Denn nur wenn das, was wir kennen, womit wir uns also auseinandersetzen, bekannt ist, beziehungsweise nur das, was wir kennen, ja, das können wir auch wiedererkennen, wollte ich eigentlich sagen. Letzte Episode gab's folgenden Sound zu erraten. Und ihr hattet die Möglichkeit, an comment@geography.de kurz oder an die Voicemail, an die 0611 150 99 60, also ganz kurz, eine Auflösung zu schicken und sagen, ich denke, das ist, also was war das? Und dazu schreibt Elias. Hey Thorsten, erstens mal danke für die Antwort auf meine letzte Frage, also woher kommen die Frontline-Hörer oder die Hörerschaft? Ja, okay. Hatten wir letzte Episode noch drüber gesprochen und aufgelöst. Zweitens, zum neuen What's That Sound Rätsel. Ja, das ist echt ziemlich schwer. Im Hintergrund ist eine relativ laute Geräuschkulisse. Und im Vordergrund hört sich so an, als würde ein Fahrrad vorbeifahren. Meine andere Idee, und ich glaube, die könnte eher stimmen, wäre etwas exotischer. Es hört sich so an, als würde man mitten im Regenwald campen und um einen herum sind tausende Insekten, die irgendwelche brummenden Geräusche machen. Das Geräusch im Vordergrund wäre dann eine Heuschrecke oder so, die relativ nah am Zelt sitzt. Smiley dahinter. Ja, gut, das war's auch schon. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünsche ich dir. Grüße Elias, ja, dank dir. Und frohes neues Jahr und so weiter. Wir sind ja mittlerweile schon rübergerutscht. Und das ganz gut. Bis auf den verdammten Schnupfen. Damit. Aber hören wir noch mal rein. Also, wie war das? Das Campen mit der Heuschrecke vor dem Zelt? Ja, ich muss sagen, ganz ehrlich gesagt, voll daneben. Denn dieser Sound ist ein Presslufthammer. Mehr nicht. Aber ganz ehrlich, ich hätte eine Heuschrecke im Regenwald auch lieber aufgenommen. Dann wäre ich nämlich da gewesen und hätte die eben in mein Mikro bekommen oder vor mein Mikro bekommen. Und nicht nur den Presslufthammer auf der Straße. Na gut, anyway, aber ein guter Versuch. Guter Versuch. Vor allen Dingen diese ganzen differenzierten Geräusche noch rauszuhören. Also Hintergrund noch, dann noch ein bisschen was weiter im Vordergrund. Das ist ganz gut. Na, das ist sogar schon ziemlich gut. Vielleicht bekommst du und vielleicht bekommt ihr anderen auch raus, um was es sich bei dem heutigen What's That Sound Rätsel handelt. Mensch, das hat doch jeder schon mal gehört, oder? Also das im Vordergrund. Also, wenn ihr eine Idee dazu habt, worum es sich dabei handelt, dann schickt einfach euren Educated Guess an comment@geography.de oder sprecht auf die Voicemail. Die ganz normale Festnetznummer 0611 150 99 60. Schon wieder ein Jingle, den wir nicht so häufig hören. Das ist der Jingle für die Deutschlandreise. Immer wenn ihr unterwegs seid. Wie Ruben in Argentinien, ist es toll, wenn ihr uns anderen Frontliner daran teilhaben lasst. Das gilt natürlich nicht nur fürs Ausland, sondern auch für innerdeutsche Reisen und Aufenthalte. Dazu haben wir die Deutschlandreise als Teil von Frontline, deren Jingle ihr gerade gehört habt. Und dem Aufruf dazu, mal was über den Aufenthalt in Deutschland zu berichten. Den Reiz der Geografie in Deutschland erfahrbar zu machen und uns mitzuteilen. Dem ist Daniela in dieser Woche gefolgt und sie hat sich ein Herz gefasst und auf die Skype-Voicemail gesprochen. Halleluja. Und also ich muss es nochmal sagen, Frontliner, das ist wirklich die einfachste Form für jede und jeden von euch, kurz seine oder ihre Meinung zu hinterlassen. Geht übrigens nicht nur von Skype aus, ihr braucht kein Skype dazu. Es geht auch über das ganz normale Festnetztelefon oder euer Handy. Ihr hört Frontline, habt eine Idee dazu, wollt euch mitteilen und anstatt dann vielleicht zum Rechner zu gehen, wenn ihr nicht gerade dran sitzt, und zu tippen und die E-Mail wegzuschicken an comment@geography.de, greift ihr einfach zum Handy oder zum Telefonhörer eures Festnetzanschlusses und wählt einfach die ganz normale Vorwahl von Wiesbaden 0611 und dann die normale Festnetznummer 1509960 und landet dann einfach bei einem Anrufbeantworter, der nicht viel mehr sagt, also hallo, willkommen bei der Geography Frontline Voicemail. Ihr könnt nach dem Piepton eure Meinung hinterlassen. Und dann macht's Pieps und ihr sprecht einfach das ein, was euch gerade so in den Sinn gekommen ist dazu. Und danach kriege ich eine E-Mail, sie haben eine neue Skype-Voicemail und wenn ich mir die dann anhöre, wird die automatisch als MP3-File gespeichert und ich kann sie euch abspielen. Also hören wir mal rein in Danielas Deutschlandreise.
Hallo liebe Frontliner, hallo Thorsten. Mein Name ist Daniela und ich habe es nun endlich geschafft, die Folgen seit September nachzuholen. So viel zum Thema Regelmäßigkeit des Hörens aus Episode 92.
Okay.
Naja, also weswegen ich anrufe, zurzeit mache ich ein Praktikum beim Nationalpark Wattenmeer, Schleswig-Holstein. Und ich wollte euch ein bisschen davon berichten. Ich bin schon seit September hier und bleibe noch bis März.
Okay, Nationalpark Wattenmeer, kennt den jeder von euch, wo liegt der? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
Ja, genauer gesagt arbeite ich in der Nationalparkverwaltung in Tönning. Und Tönning ist eine Stadt mit ca. 5000 Einwohnern. Mhm. Zur geografischen Lage, Tönning liegt südwestlich von Husum und östlich von St. Peter-Ording auf der Halbinsel Eiderstedt.
Ah, okay, kurz mal unterbrechen. Das können wir uns ja ganz gut auf der Karte anschauen, oder? Wo das so liegt. Also wenn ihr Lust habt, Tönning eingeben oder Eiderstedt und bei Google Maps und einfach mal gucken, wo Daniela im Moment unterwegs ist. Ist doch ganz nett. Wenn ihr am Rechner sitzt, macht das doch direkt. Mal kurz nachgucken. Spannend.
Ja, als ich hier ankam, bin ich dann so ein bisschen durch die Straßen flaniert und dabei ist mir aufgefallen, dass es hier nur einen Souvenirshop gibt.
Ach was.
Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte mehr erwartet für einen touristischen Ort. Ansonsten gibt es einige Restaurants und Cafés, unter anderem auch ein chinesisches und ein italienisches Restaurant. Ja, und in der Hauptsaison von April bis Oktober haben die Geschäfte sogar sonntags geöffnet, was ich natürlich dann auch wieder auf das touristische Aufkommen zurückverfolge.
Aha, schön. In schöner Einordnung der Region. Das war also jetzt eher so touristisch, beziehungsweise der wirtschaftsgeografisch relevante Teil, oder?
Ja, und wenn man so durch die Landschaft fährt, sieht man vor allem Viehwirtschaft, wie Kühe, Rinder oder Schafe. Und im Landesinneren dann eher Kohl- und Maisanbau.
Aha, also da haben wir also noch die landwirtschaftliche Nutzung. Großartig.
Das hängt dann wahrscheinlich mit den geologischen Gegebenheiten zusammen, also mit der Marsch und der Geest. Wobei dann die physischen Geografen unter euch das noch besser erklären können als ich.
Ja, klasse. Also, genau so kann man sich mit geografischem Vorwissen einer Region nähern. Hm? Möglichst aus vielen Perspektiven geografische Aussagen dazu treffen. Das physisch-geografische musst du vielleicht dir nochmal angucken, oder? Ein bisschen auffrischen, Daniela, oder? Was meinst du? Naja.
Gut, nun zurück zu meinem Praktikum. Also der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer ist einer von 14 Nationalparks in Deutschland. Ja, kennt ihr denn alle anderen? Ich muss ehrlich zugeben, als ich hier angefangen habe, kannte ich sie auch nicht. Und ich habe hier so eine kleine Broschüre, was die Nationalparkverwaltung macht. Die würde ich euch jetzt gerne mal kurz vorlesen.
Übrigens, falls du die Broschüre digital hast, also falls man die laden kann, könntest du vielleicht mir noch den Link dazu schicken? Das wäre ganz super, dann kann ich den auch in die Shownotes packen und wir können in den nächsten Episoden einfach nochmal reinschauen für all diejenigen, die es interessiert.
Die Nationalparkverwaltung in Tönning versteht sich als Dienstleister, der den Schutz der Natur mit den Interessen von Einheimischen und Urlaubern, Landwirten und Seglern, Krabbenfischern, Wattführern, Wissenschaftlern und vielen anderen in Einklang bringt. Sie koordiniert und genehmigt Untersuchungen, Projekte und notwendige Bauvorhaben. Ja, und außerdem kann ich zusammenfassen, dass die Nationalparkverwaltung sich um internationale Umweltbeobachtungsprogramme kümmert und Forschungsvorhaben überwacht und das Gebiet mit Rangern betreut. Ja, Schutzkonzepte werden entwickelt, der Tourismus gefördert und die Öffentlichkeit informiert. Ja, nach diesen Aufgabengebieten richten sich dann auch unsere, also die vier Fachbereiche der Nationalparkverwaltung. Da haben wir den Fachbereich Bildung, Schutz und Entwicklung, Umweltbeobachtung und Planungsgrundlagen und Kommunikation und Nationalparkpartner. In dem letzten Fachbereich arbeite ich. Und jedem Praktikant werden aber zu Beginn des Praktikums die anderen Fachbereiche vorgestellt.
Das klingt doch ziemlich gut. Und es klingt auch danach, als wenn man einen ganz ordentlichen Überblick über diese Arbeitsfelder, die es insgesamt dort gibt, bekommen würde, oder? Was machst denn du da jetzt ganz genau, Daniela? Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen, wenn es den einen oder anderen interessiert und der überlegt, vielleicht dort auch mal ein Praktikum zu machen.
Ja, was genau sind die Aufgabenbereiche des Fachbereichs Kommunikation und Nationalparkpartner? Es gibt eben die Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Tourismus, Bildung für nachhaltige Entwicklung und das SEM, das sozioökonomische Monitoring, aber dazu gleich nochmal mehr. Ich habe dann zum Beispiel Projekte im Tourismus schon bearbeitet, wie eine Angebotsübersicht für Touristen mit Naturerlebnisangeboten so aufgearbeitet und ich habe die Fachtagung Naturerlebnis im touristischen Angebot geplant und organisiert.
Wow, Tagungsplanung? Das war wahrscheinlich ziemlich aufwendig, oder? Das ist ja großartig.
Und da war ich natürlich dann auch dabei. Im Forum Nachhaltiger Tourismus und umweltfreundliche Anreise und Mobilität vor Ort war es eben sehr spannend, weil die Diskussionsgrundlage dann eben war die schlecht ausgebaute Infrastruktur in Schleswig-Holstein. Also es kam dann eben zur Sprache, dass die Touristen eben nur bedingt die Möglichkeit haben, mit Bus und Bahn die touristischen Attraktionen zu erreichen, hier an der Nordsee. Und natürlich habe ich mich dann selbst gefragt, wie sieht es denn bei mir aus? Reise ich hier zu meinen Reisezielen mit der Bahn? Also in dem Zusammenhang kann ich dann nur befürworten, wie Thorsten zu seiner Exkursion nach London gekommen ist. Nur mal so nebenbei.
Also ja, super. Das ist übrigens eine ganz gute Methode, wenn ich hier auch nochmal kurz einhaken kann. Also immer wieder die Themen, in diesem Fall also die Situation des ÖPNV oder des Schienenverkehrs in Schleswig-Holstein, von der persönlichen Perspektive aus zu betrachten. Also sich Beispiele zu suchen ist immer wichtig, um den Gegenstand zu verstehen. Zumindest für eine erste persönliche Annäherung ist das ganz richtig.
Ich bin außerdem im Bereich Marketing mit dabei, bei Events planen und durchführen und arbeite natürlich auch mit den Daten des sozioökonomischen Monitorings. Jedes Jahr wird da eben eine regionale und bundesweite Befragung durchgeführt. Und da würde ich euch jetzt auch mal kurz was davon berichten, dass zum Beispiel bei 22% der Nordsee-Urlauber der Nationalpark eine große bzw. eine sehr große Rolle bei der Reisezielentscheidung spielt.
Aha. Also das Label als Nationalpark ist für den Tourismus wichtig. Na gut, ist eigentlich klar, dass es dafür wichtig ist, aber wie relevant ist denn das? Hat man das mal erhoben?
4% geben an, dass sie gar nicht hier wären, wenn es den Nationalpark eben gar nicht gäbe. Und bei rund 2 Millionen Urlaubsgästen wären das ca. 80.000 Urlauber, die fehlen würden, wenn es den Nationalpark nicht gäbe.
Aha, ja klar, gut. Da haben wir mal ganz konkrete Zahlen jetzt, damit man sich das besser vorstellen kann, ne? Es wären vielleicht jetzt noch Vergleichszahlen. Ganz spannend. Also sind 2 Millionen Touristen im Jahr im deutschlandweiten Vergleich beliebter Urlaubsziele? Viel oder sind es wenig? Oder man könnte auch fragen, wie viel Impact macht das jetzt für die Wirtschaft vor Ort aus, wenn da 2 Millionen Leute kommen? Oder würde es ausmachen, wenn 80.000 mehr oder weniger jetzt da sind? Das sind also alles so mögliche Folgefragen, die einem einfach einfallen können.
27% der Einwohner sind stolz darauf, einen Nationalpark vor der Tür zu haben. Allerdings war das auch nicht immer so. Also als der Nationalpark vor 25 Jahren gegründet wurde, waren die Menschen hier eben eher skeptisch dem gegenüber oder lehnten den Nationalpark komplett ab. Es gab viele Demonstrationen und die Angst bestand, dass eben traditionelle Nutzungsformen durch ein Nationalparkgesetz eingeschränkt werden und es einfach allgemein ein ungewohntes Bild war, die Natur Natur sein zu lassen, was eben das Leitbild weltweit der ganzen Nationalparks ist.
da steckt jetzt auch wieder ganz viel drin. Ne? Wir lernen was über die Leitbilder, beziehungsweise die Grundideen eines Nationalparks, der Erhalt der Natur, also nicht die kulturlandschaftliche Nutzung bestimmter Flächen. Und auf der anderen Seite die Angst der Anwohner vor Einführung dieser neuen Marke Naturpark. Das ist übrigens mit dem Welterbe, mit diesem Status Welterbe ganz ähnlich. Auch wenn ihr mal dran denkt, wie sich vielleicht die Außendarstellung einer Region verändern kann. Ja, lokal, ganz besonders wichtige Elemente werden dabei dann gegebenenfalls einfach so weggeneralisiert, sind für die Identitätsbestimmung der Region nicht mehr relevant. Zumindest von außen. Also wenn ein Dorf in der Nähe von Tönning sich besonders identifiziert oder die Einwohner sich besonders identifiziert haben über einen bestimmten Berufszweig, den sie dort ausgeübt haben. Und dieser Berufszweig eben aber nicht typisch für die gesamte Region ist, sondern nur ganz, ganz lokal spezifisch. Dann wird der bei der Vermarktung eventuell gar nicht mehr genannt. Und man assoziiert, zumindest von außen, mit diesem ganzen Gebiet, mit dieser ganzen Region, eben das Typische dieses einen Dorfes nicht mehr. Was dann ein Problem eben wieder für die Bewohner ist und die Identitätsfindung und so weiter. Das wäre so ein Beispiel dafür. Bei den Anwohnern kann sich das in der Regel auch ändern. Beziehungsweise in der Regel ändert es sich mit der Zeit. Ja, weil irgendwie nächste Generation wächst nach, wird größer, gedeiht und so weiter. Naja, nein, aber ist klar, ne? Also, die Bevölkerung wandelt sich auch und mit den nachfolgenden Generationen gibt's auch ein anderes Bewusstsein über die Region, und wenn dann irgendwie diese Außenwahrnehmung eben auch relativ stark vertreten wird, wird die ja auch oder kann sie auch zur Innenwahrnehmung werden und dann eben identitätsbildend auch mitwirken. Wirkt sie auch, kann man sagen. Wie stark ist eine andere Frage. Und es wird vor allen Dingen dann interessant, oder auch relativ leicht, das Ganze zu akzeptieren, denke ich, wenn sich das Ganze wirtschaftlich rechnet. Das auf jeden Fall.
Ja, mit der Zeit haben die Menschen wohl den Nationalpark akzeptiert und sich damit arrangiert und auch erkannt, welche Chancen er mit sich bringt. So ist er nämlich nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein touristisches Aushängeschild und ein Wirtschaftsfaktor für Schleswig-Holstein. Weil der Tourismus trägt mit 49,4% zum Volkseinkommen an der Westküste Schleswig-Holsteins bei. Und das wurde natürlich dann 2009 mit der Verleihung der UNESCO zum Weltnaturerbe Wattenmeer nur noch mehr verstärkt. Und die Befürchtung war, jetzt ein vermehrtes Touristenaufkommen eben damit umzugehen. Und deswegen gab es dann auch die Aufgabe der UNESCO, eine nachhaltige Tourismusstrategie zu entwickeln. Da sind wir jetzt im Moment noch dran, oder besser gesagt die Nationalparkverwaltung, und auch trilateral zusammenzuarbeiten. Also im Moment sind ja Schleswig-Holstein, Niedersachsen und die Niederlande bereits Weltnaturerbe Wattenmeer. Hamburg kommt hoffentlich nächstes Jahr dazu. Und Dänemark stellt nun auch bald den Antrag. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, wie vielfältig einfach die Arbeitsbereiche hier sind, und das ist natürlich auch grenzübergreifend hier miteinander funktioniert, und ich kann eben leider gar nicht alles berichten, weil das den Rahmen der Sendung sprengen würde. Also ich empfehle euch aber einfach ein Praktikum hier zu machen, wenn ihr im Bereich Umweltmanagement interessiert seid oder eben einfach einen Einblick bekommen wollt, wie Naturschutz funktioniert oder umgesetzt wird. Und wenn ihr Fragen habt, können wir das bestimmt irgendwie über Frontline kommunizieren. Und in diesem Sinne sende ich euch einfach viele Grüße von der Nordsee und bis bald.
Klasse. Klasse. Ganz lieben Gruß zurück in den Norden, Daniela. Was für ein klasse Bericht. Mensch, das Angebot am Ende klingt aber auch richtig interessant, oder? Ein Praktikum in diesem Bereich, das kann euch bestimmt auch weiterhelfen. Gerade wenn ihr zum Beispiel in Richtung Tourismus tendiert. Also, wer von euch mehr wissen will darüber und vielleicht auch einen Kontakt haben will zu diesem Nationalpark Wattenmeer, kann sich gern bei mir melden. Schickt einfach eine Mail an comment@geography.de. Wie immer. Wie gehabt. Und ich bringe euch dann mit Daniela in Kontakt. Leite das einfach weiter. Und dann könnt ihr vielleicht ein bisschen so euch austauschen. Und naja, da greift doch das Netzwerk mal so richtig. Klasse. Und Daniela, wenn du in Erfahrung bringen könntest, oder dann fände ich das schon ganz interessant zu wissen, wer dort seinen Urlaub verbringt. Wäre nochmal so ein Punkt. Also wo kommen die Leute her? Vielleicht wie alt sind die? Kommen die regelmäßig? Wie sieht's mit der Verweildauer und den Aktivitäten aus? Also Verweildauer, wie viele Nächte, ne? Oder bleiben die dort? Was wird da gemacht? Also wenn du Lust hast, könntest du ja auch mal zum Beispiel auf der Straße auf Stimmenfang gehen mit einem Aufnahmegerät. Wäre auch cool irgendwie. Würde mich jedenfalls interessieren, fände ich klasse. Und dann kommen wir noch zu den Ankündigungen von heute. So, die kommen von Thomas. Er hat mir gemailt und schreibt: Hallo Thorsten, hier ist ein Link zum Treffen der Energiegeografen am 20. und 21. Mai in Osnabrück. Grüße Thomas. Jo, danke dir, super. Den Link zum Call for Papers hat er auch noch angehängt und den Link zur Webseite der Energiegeografen bzw. des Arbeitskreises Energiegeografie auch noch gleich dazu. Findet ihr wie immer in den Shownotes. Und auf der Webseite dazu heißt es, ich lese da mal kurz rein, damit ihr wisst, um was es auf der Tagung geht. Die aktuellen Debatten zu Energieerzeugung und Klimawandel bewegen sich im Spannungsfeld von umweltbezogenen, technischen, politisch-regulatorischen und nicht zuletzt wirtschaftlichen und sozialen Fragen. Und für die Geografie mit ihrem Fokus auf integrierende Betrachtungsweisen, räumliche Strukturen und Mehrebenenperspektiven sind damit viele spannende Fragestellungen verbunden. Seit 2006 werden die vielfältigen energiegeografischen Forschungsfelder in einem Arbeitskreis vernetzt und auf den Jahrestagungen werden Forschungsprojekte vorgestellt, Theorien und aktuelle Fragen diskutiert sowie neue Kontakte geknüpft. Dem interdisziplinär integrativen Charakter des Arbeitskreises Geografische Energieforschung folgend sind Beiträge aus der Forschung, der Anwendungspraxis sowie anderen Wissenschaftsdisziplinen gefragt. Im Zentrum der Jahrestagung 2011 sollen Beiträge aus der Wirtschafts- und Sozialgeografie stehen, aber auch andere thematische Ausrichtungen sind willkommen. Also, Frontliner, die Jahrestagung des Arbeitskreises Geografische Energieforschung findet statt am 20. und 21. Mai 2011 in Osnabrück. Den Link zur Webseite stecke ich euch in die Shownotes und den Link zum Call for Papers genauso. In der nächsten Episode erfahren wir dann vielleicht mehr aus Argentinien, aus dem Wattenmeer oder von wo ihr euch sonst noch so aufhaltet. Ansonsten diskutieren wir natürlich auch wieder über ganz aktuelle Themen und dann gibt's auch wieder eine neue Quickvote. So, das soll's jetzt erstmal gewesen sein mit Episode 94 von Geography Frontline. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder und bis dahin, Frontliner, vergesst mir nicht, das Netzwerk sind wir.